Hallo, hier ist Holger Wemhoff. Einen schönen Mittwoch wünsche ich und das ist mein Daily Podcast für Concerti.
Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme.
Und ich freue mich sehr, dass Maurice Steger am Telefon ist. Maurice, mein Lieber, grüße dich.
Ich grüße dich auch. Die Freude ist ganz meinerseits.
Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen und gehört.
Das stimmt. Vielleicht fast zu lange. Ich habe ein bisschen studiert. Ich glaube, es sind an die 5 Jahre.
Das ist zu lange, ne?
Ja, irgendwie zu lange.
Genau. Das war schon. Unbedingt. Das war in Berlin, glaube ich, sogar bei einem der letzten Echos war das.
Stimmt. Ne? Nee, dann ist es doch ein bisschen, ja, vielleicht. Ja. Und wir haben uns auch im Studio natürlich.
Na, da ist natürlich.
Hamburg. Genau, und beim Echo, genau. Ja. Ich glaube, das war 2015. Ja.
Da hast du ein Echo bekommen und da habe ich dich auf dem roten Teppich interviewt und danach waren wir noch bei der Aftershow-Party. Das war sehr, sehr schön.
Genau, ja. Genau, das war sehr schön, ja. Ja. Ja, genau.
Und das ist ja sowieso, das fand ich damals schon, das finde ich auch heute noch, es ist allerhöchste Zeit, dass die Blockflöte mehr in den Vordergrund rückt, auch bei solchen Preisverleihungen, bei solchen großen, sage ich mal.
Ja, ich glaube, bei den Großen ist das auch wichtig, weil das ist tatsächlich die Auferstehung eigentlich auch der Blockflöte, ja, im modernen Konzertleben oder in unserem Konzertleben, wie wir es doch in der letzten Zeit zelebriert haben, dass sie nicht mehr so sehr nur ein Instrument für ganz neue aktuelle Musik ist und nicht nur mehr ein Instrument für die alte Musik,
absolut,
nicht nur mehr ein Ensemble-Instrument, sondern sie hat sich eben auch hochgespielt eigentlich als eines der, sag ich mal, alten Blasinstrumente mit erstaunlichem Repertoire. Und das ist toll, wenn die Blockflöte auch so in größeren Konzertreihen und Formaten eben vertreten ist.
Absolut deiner Meinung. Und ich werde auch in meinen diversen Sendungen, auch im Radio, nicht müde, weil wir haben dich sehr häufig im Programm mit deinen Aufnahmen zu betonen, dass du eben den besten Beweis immer wieder antrittst. Da muss man sich nur dein Publikum angucken, wie die abgehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Dass du der beste Beweis bist, dass die Blockflöte eben durchaus die Konzertsäle, verzeih mir dieses Wort, rockt.
Ja, genau. Also es ist natürlich bei jedem Instrument ein bisschen anders. Und bei der Blockflöte sehe ich das Problem darin, dass der Resonanzkörper, welcher bei fast allen Instrumenten, ja, etwas ein ganz wichtiges, zentrales Element des Instruments ist, im Prinzip fehlt.
Ja.
Und das heißt, die Blockflöte eher in einen mittelgroßen oder auch größeren Raum zu tun, birgt insofern schon größere Herausforderungen als den natürlich bei einem Klavier oder einer Geige oder einem Cello,
natürlich,
welche einfach so große Resonanzkörper selbst, ja, bilden. Und bis die Blockflöte dann eben singt und rockt, wie du sagst, braucht es erstmal diese technische Möglichkeit, das Instrument wirklich klingen zu lassen und sich dann davon so zu lösen, dass es eben dann eben nicht mehr um Technik, sondern um Kunst geht.
Ja.
Und das finde ich ganz toll. Das ist eine Herausforderung auch mit diesem Instrument der Blockflöte, welche nie erlischt und nie uninteressant wird. Und es gibt auch immer wieder neue Facetten von diesen Herausforderungen. Das finde ich schon ganz toll. Das liebe ich sehr an meinem Beruf.
Unbedingt. Und was du bestimmt auch liebst, sie ist relativ leicht zu transportieren, mein Lieber.
Das stimmt. Das stimmt. Allerdings ist es so, dass wir natürlich viele Instrumente benötigen,
ja,
weil es werden ja verschiedene Stile gespielt.
Klar.
Es gibt ein eher modernes Instrumentarium, ein altes Instrumentarium, es gibt viele Stimmtöne und bei uns ist es eben, gehört es eigentlich zum Berufsethos, dass man so in einem Rezital natürlich auch verschiedene Größen von Blockflöten,
ja,
spielt.
Verstehe.
Und dann braucht es immer noch mal eine, also pro Instrumententyp, welche dann vielleicht noch als Reserve mitgenommen wird. Also tatsächlich werden die Koffer manchmal auch voll.
Also ein Extra-Koffer für die Flöten sozusagen.
Ganz genau.
Okay, aber es ist zumindest nicht so wie einige Kollegen von dir und Kolleginnen, die dann mit ihrem Cello auf einmal Probleme bei diversen Flughäfen oder Fluggesellschaften bekommen. Da ist es etwas einfacher bei dir zumindest.
Das ist wirklich ein toller Vorteil. Das, ja. Das finde ich ganz toll, ja.
Aber das ist sowieso im Moment ja leider, muss man sagen, gutes Stichwort, Konzertbühnen, Flughäfen, das ist ja nun alles seit einigen Wochen wahrscheinlich auch für dich ausgesetzt, ne?
Absolut, das ist einfach total, das ist total weg. Also mein Leben, wenn ich das ganz privat sagen darf, hat sich unglaublich verändert.
Tatsächlich.
Und zwar vom einen Extrem ins andere Extrem. Es ist eigentlich wie eine Schockwirkung eigentlich eingetreten bei mir. Ich war so oft unterwegs und hatte da eine Arbeit für einige Tage und dann ging es weiter und dann ging es mal wieder nach Hause. Mhm. Und da ist jetzt so eine Zeit des auch in sich Kehrens, des Reflektierens bei mir eingetreten. Das hatte durchaus auch unglaublich positive Seiten. Ich bin mir über ganz vieles bewusst geworden. Ich habe auch vieles hinterfragt und mich auch gefragt, was tue ich denn besser, wenn es denn wieder losgeht. Mhm. Und allerdings war für mich jetzt dieser schockierende Umbruch auch, also erstmal mit einem großen Desinteresse, welches ich überhaupt nicht von mir kenne, das gab es noch nie verbunden und das hat mich dann auch sehr erstaunt und
Desinteresse an was, Maurice? An der Musik, an deinem Beruf, an was genau?
Nee, eher eigentlich am Beruf.
Tatsächlich.
Und damit verbunden dann auch an der Musik. Aber das war, also jetzt geht es schon wieder viel besser. Also meine Laune, die steigt von jedem Tag und das wird noch besser. Erstmal habe ich dann einfach mir überlegt, wieso hast du jetzt keine Lust, Blockflöte zu üben oder eine Partitur zu studieren? Und dann habe ich mich gefragt, bin ich denn eigentlich so bühnengeil, dass ich das nur öffentlich tun kann? Und habe dann gemerkt, es liegt überhaupt nicht an dem, sondern es liegt, glaube ich, an dieser angestammten, fantastischen Kombination, wenn man Konzerte spielt, vom Austausch von Energien, von den Musikern untereinander, aber auch von den Musikern zur Musik und eben zum Raum und zum Publikum.
Verstehe.
Und diese Wechselwirkung, die können wir nicht ersetzen.
Ja.
Da können wir noch so inspirierend neue Formate entwickeln, aber diese Wechselwirkung ist für mich Lebenselixier. Und das habe ich zum Beispiel rausgefunden, dass es einfach was anderes ist, eine Bach-Partita, auch ganz alleine jetzt, mal ohne andere Musiker, für sich zu spielen und das vielleicht irgendwie digital aufzunehmen. Oder eben das in einem Raum, es spielt gar keine Rolle, wie viele Leute es sind.
Ja.
Aber es geht mir um den Austausch zwischen diesen Elementen und das fehlt mir wahnsinnig. Und das war eigentlich der Ansporn, von Musik zu machen, eben diese Stimmungen eigentlich, diese phänomenalen Konzertstimmungen zu kreieren. Und das war, glaube ich, wirklich der Punkt, was mich dann erstmal so fertig gemacht hat, dass das eben alleine nicht geht. Geht einfach. Für mich geht es nicht.
Du bist also in ein richtiges Loch gefallen, ne? Wahrscheinlich, so wie sich das anhört.
Also, nein, das würde ich nicht sagen. Also es ging mir ganz privat besonders gut, weil das natürlich...
Das fängt ja auf. Das ist sehr gut natürlich. Das fängt einen dann auch auf oder gleicht das aus.
Absolut, absolut. Es war einfach wie plötzlich meine Beziehung zur Musik wurde noch nie so, so gestört von einem äußerlichen Umstand wie jetzt in dieser Krise. Mhm. Und das fand ich so interessant. Ich wollte dann oft in ein Zimmer in meiner Wohnung und habe gedacht, okay, jetzt kümmere ich mich mal um dieses Werk. Und da habe ich einfach gemerkt, ich habe jetzt nicht die Kraft und Energie, mich dem so zu widmen, wie ich das sonst tue. Und, und das war dann ein bisschen auch für mich vielleicht das, was du Loch nennst. Es ist für mich einfach eine völlig, es war ein Umbruch, sagen wir mal.
Eine richtige Zäsur.
Eine Zäsur, ja. Genau.
Ja,
genau. Ja, genau.
Ich habe deswegen nochmal nachgefragt, weil ich kann mich gut an den Podcast, den ich mit Sopranistin Elsa Dreisig gemacht habe, erinnern. Der ging es sehr ähnlich wie dir und sie hat eine Woche tatsächlich auf der Couch fast sitzen verbracht und hat sich ständig die Frage gestellt, die etwas düstere Frage, wer bin ich, wenn ich nicht singe? Und bis sie sich daraus wieder selber befreit hat sozusagen.
Ich verstehe, ich verstehe das so gut, ja. Weil die Definition, also sage ich mal gerade von uns Musikern, die ja ganz klar mit dem in Verbindung gebracht werden.
Natürlich.
Und die auch viele Projekte tun, die muss natürlich immer vielschichtig sein. Das heißt, dass es auch eine Definition dann von Elsa oder von Maurice ganz privat gibt, die eine völlig andere ist. Und das ist tatsächlich auch schwierig, das aufrechtzuerhalten, wenn man die ganze Zeit nur mit Musik arbeitet.
Natürlich.
Und insofern verstehe ich sie wahnsinnig gut. Bei mir ist das nicht eingetreten so, sondern wie ein kompletter Wechsel. Ich habe mich dann um das Hündchen gekümmert und ging ganz oft spazieren und habe philosophiert. Ich habe gekocht und ich habe plötzlich begonnen, mit alten Dingen aufzuarbeiten,
ja,
auch fachlichen Papieren und so. Und habe dann darin auch ein bisschen gesehen, oh, was ist denn das für eine Definition, wenn ich von mir selbst, wenn ich die Musik und meinen Beruf nicht mehr hätte.
Ja.
Und das ist, da käme ich auch auf eine traurige Antwort, ehrlich gesagt. Das wollte ich einfach so nicht. Und das, was ich dann am besten tun könnte, wäre weg. Und das ist natürlich, das ist eine düstere Aussicht.
Das ist in der Tat, aber auch eine sehr verständliche Überlegung, finde ich, weil wenn man so mit seinem Beruf verwachsen ist, wie die vielen Musikerinnen und Musiker, die ich kenne, und dazu gehörst du definitiv auch, dann kann es nie darum gehen, was täte ich ohne Musik. Da muss einfach dann so eine schreckliche Zäsur kommen, um sich solche Fragen zu stellen. Maurice, als dieser Shutdown kam, warst du gerade zu Hause in der Schweiz oder warst du auch unterwegs?
Nein, es ist ganz interessant, also mein letztes Konzert, welches ich noch gespielt und dirigiert habe, war mit dem Göttinger Sinfonieorchester, also in Göttingen selbst, am 12. März. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, es waren schon, also vor Ausbruch der Krise eigentlich zwei Konzerte geplant.
Mhm.
Und zwar eines, weiß ich nicht mehr, kurz vor 7 und eines kurz vor 9.
Ah, verstehe, ja.
Und wir haben das erste Konzert mit Werken von Telemann, also wirklich inspiriert gespielt und wir hatten aber auch schon so ein ganz komisches Gefühl eigentlich im Nacken, weil es hat sich schon angekündigt, ab morgen wird dann alles so ein bisschen runtergefahren, am Montag dürfen die Kinder nicht mehr zur Schule. Also das hat sich etwas seltsam angefühlt. Und dann haben wir das erste Konzert gespielt und dann hat sich der Saal geleert. Das war ein ganz volles Konzert. Das Publikum war da. Es war, kam die Tagesschau. Und die hatten irgendeine, ich habe die dann nicht geschaut, weil ich musste mich aufs zweite Konzert vorbereiten. Und die haben dann natürlich, also Aktuelles berichtet, wie es jetzt um Corona steht.
Ja.
Sprich, auch Angst gemacht. Und dann kam das zweite Konzert, welches um 8:45 begonnen hat. Fast niemand kam. Die Leute hatten schon Angst.
Verstehe.
Die hatten zwar ihre Tickets, sind aber nicht gekommen an diesen wunderschönen Ort, auch der Begegnung. Und jetzt kommt das Interessante. In dieser kürzesten Zeit jüngere Leute, sage ich mal, sind spontan in dieses zweite Konzert gekommen, auch schon im Wissen, wahrscheinlich ist es für eine lange Zeit das letzte.
Ja.
Und dann ist etwas passiert, dass wir das vor so wenig Publikum gespielt haben, die sich schon fast instinktiv auch nicht nahe zueinander gesetzt haben, sondern sich schön in dieser Aula verteilt haben. Und es war ein wunderschönes Erlebnis. Wir haben so schön gespielt und es hatte auch ein bisschen etwas von Abschied.
Jetzt wussten wir,
oh, es geht länger nicht mehr. Und es war ein wirklich ganz hervorragendes Konzert, welches mich sehr berührt hat. Und das war's dann. Am nächsten Tag musste ich versuchen, zurückzufliegen und habe es dann auch geschafft. Mhm. Und bin nach Hamburg und dann zurückgeflogen in die Schweiz und tatsächlich dann auch immer bei mir zu Hause geblieben. Also ich war nicht so einer, der dann doch noch vieles gemacht hat, ja, und doch noch Freunde gesehen, ja, hat. Es war dann wirklich ein Schnitt.
Ja.
Jetzt fühle ich mich auch, wir sind jetzt doch fast Mitte Mai, schon wieder an einem anderen Punkt eigentlich innerhalb dieses ganzen Wahrnehmens. Es geht jetzt wieder schrittweise Richtung Öffnung und Änderung. Das finde ich persönlich sehr optimistisch und schön.
So geht es mir selbstverständlich auch. Also es sind kleine Zeichen, die gesetzt werden, aber sie werden deutlicher. Maurice, gibt es denn schon konkrete Perspektiven bei dir? Du hast ja den großen Vorteil, dass du mit deinem Instrument auch in kleineren Ensembles spielen kannst. Denn größere Orchesterkonzerte oder Opern, das wird wahrscheinlich noch wirklich eine lange Zeit dauern, aber sowas, kleinere Ensembles und kleinere Publikumszusammenkünfte mit Abstand und so weiter angeht, da könnte es ja durchaus bei dir Perspektiven geben.
Genau, ich glaube, das ist jetzt auch eine wichtige Chance, die wir, wie sagt man, am Nacken packen müssen.
Ja.
Flexibel bleiben, ja. Formate geschickt verändern, Öffnung des Repertoires, auch der Besetzung. Ich bin ja auch doch oft als Dirigent tätig.
Richtig.
Und nun, diese Geschichten sind erstmal auf Eis gelegt, das muss man sagen. Ich glaube aber, dass man mit Veränderung von Ensemble, Ensemblegrößen, dadurch natürlich dann auch ein anderes Repertoire, vielleicht ein bisschen eine andere Aufstellung, obwohl unsere Aufstellung, die wir pflegen in der Barockmusik zu haben, oder die zum Beispiel jetzt auch für mich als Blockflötenspieler normal ist, ich stehe mehr oder weniger in der Mitte und blase nach vorne,
ja,
ist absolut unbedenklich für alle, nämlich für die Mitspielenden wie auch fürs Publikum. Das hat man mittlerweile ja
raus. Ich wollte gerade sagen, genau. Das also, haben ja wissenschaftliche Studien, richtig, ja, ja, ja.
Genau,
ja.
Das wäre jetzt wirklich nur blöd zu sagen, ach, jetzt bläst der uns da an oder sowas, ist einfach nicht so. Und deshalb glaube ich, dass tatsächlich so ein bisschen ein anderes Repertoire, vielleicht die Ensembles mehr Richtung individuelle Instrumente und,
ja,
weniger in Richtung, sag ich mal, Orchester, wo dann doch eine Geigengruppe nahe beieinander steht oder sitzt. In der Barockmusik stehen wir oft.
Richtig.
Da ist dann tatsächlich vielleicht jetzt noch etwas zu früh, bis man da wieder mehr drüber weiß, würde ich mal sagen. Aber so gesehen gibt es Lichtblicke und wir sind auch schon dran, um Dinge zu organisieren, und das finde ich natürlich schön.
Es geht also sukzessive wieder nach oben. Ja, diese Tendenz spüre ich Gott sei Dank auch. Und für jeden langsamen Schritt sind wir alle, glaube ich, im Moment sehr dankbar, Künstler wie Publikum. Und wenn ich das noch feststellen darf, dein Hund, den du gerade kurz erwähnt hast, der freut sich wahrscheinlich genauso wie meiner, dass Papa ein bisschen länger Zeit mit ihm gerade verbringt.
Das ist wahnsinnig verwöhnt. Also es ist jetzt fast mein Problem, wie kommen wir denn jetzt wieder in Richtung Normalität?
Entwöhnung, ja, ja.
Also Entwöhnung, und es ist auch ein ganz junger Hund, also 7 Monate,
oh,
ist die kleine Sol. Und die hat natürlich jetzt auch gelernt, rauszugehen. Da war niemand auf der Straße.
Ja, ja, natürlich.
Die ganzen Wiesen frei von Menschen, keine Autos. Und das habe ich jetzt heute schon gemerkt. Gestern gingen hier die Schulen los.
Ja.
Das ist schon jetzt ein anderes Leben. Und da hat sie dann schon auch überall gedacht, na ja, du darfst da nicht da sein und so. Weil sie das natürlich anders nicht kennt.
Selbstverständlich.
Das heißt, es kommt auch noch eine Erziehung jetzt auf den Hund zu.
das wirst du großartig machen, Schätzi. Und sie heißt Sol, sagst du?
Sie heißt Sol, ja, genau.
Wie Sol Gabetta.
Tatsächlich die Solgavetta, das war jetzt aber in diesem Falle kein Link, obwohl ich Solgavetta sehr schätze und liebe, sondern ich glaube, es war eher einfach so, das ist dann so ein Sonnenhund.
Ja.
Ich finde es auch sehr schön, also einen kurzen, schönen Namen auch für ein Tier.
Absolut. Wir können ja daran arbeiten, als unsere Perspektive, Maurice, dass wir uns nicht nur musikalisch demnächst begegnen, sondern dass wir deine Hündin Zoll und meinen Hund Chaplin demnächst mal zusammenführen. Mal gucken, wie die beiden sich verstehen.
Oh, das wäre ganz toll. Das würde mich freuen.
Eine schöne Perspektive, ne? So oder so.
Sehr schön.
Mein Lieber, genau. Ich danke dir wirklich für die Zeit und ich wünsche mir für uns beiden, dass nach Corona nicht wieder 5 Jahre vergehen, aber da sehe ich, glaube ich, sehe ich gute Chancen und gute Perspektiven.
Ich bin auch ganz optimistisch, lieber Holger.
Ich danke dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ich danke dir. Einen schönen Tag.
Bleib bitte gesund. Danke.
Du auch.
Tschüss, Maurice.
Tschüss, alles Liebe. Tschüss.